Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Herzlich willkommen bei Blickpunkt. Mein Name ist Peter Engert. Ich bin Geschäftsführer der ÖGNI, der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Wir zertifizieren Bauprojekte und Gebäude, bilden Experten aus und setzen vorbildlich nachhaltige Projekte in Szene. Im Rahmen unserer Podcast-Reihe Blickpunkt informieren wir über aktuelle Themen und sprechen mit interessanten Gästen. In der Diskussion rund um Nachhaltigkeit in der österreichischen Bau- und Immobilienwirtschaft bezieht Blickpunkt Stellung. Heuer findet das zweite Immobilien Future Lab am 28. Mai im Reaktor in Wien 17 statt und widmet sich dem Thema der Mensch im Mittelpunkt. Ich freue mich heute, den Mitinitiator des Immo Future Lab und ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet zu Gast zu haben und darf Herrn Diplom-Ingenieur Wolfgang Gratischnik vorstellen. Er ist CEO der Delta Gruppe, einem führenden Gesamtdienstleister im Hochbau der Bereiche Gesundheitswesen, Bildung, Handel, Gewerbe und Industrie, Büro und Wohnungsbau. Die Delta räumt den Kriterien Nachhaltigkeit und Lebenszyklus besonderen Stellenwert ein. Wir kennen uns seit vielen Jahren und es sollte Sie nicht überraschen, dass wir uns mit Du ansprechen. Wolfgang, es ist mir eine große Freude, dich zum Auftakt unserer Podcast-Reihe Blickpunkt als ersten Interviewpartner begrüßen zu können. Wir werden beim heurigen Immo Future Lab von dir auch eine Keynote hören zum Thema Der Mensch im Mittelpunkt, kulturelle Entwicklungen und deren Bedeutung für die Immobilienwirtschaft. Kannst du uns schon ein bisschen einen Einblick geben, was dürfen wir von deiner Keynote erwarten?
Zuerst einmal danke vielmals für die Einladung. Ja, gerne kann ich was sagen. Wir verbringen ja die meiste Zeit unseres Lebens in Gebäuden. Das heißt ja, Gebäude sind so etwas wie unsere dritte Haut. Und da liegt es nahe, dass diese Gebäude mit uns auch in einem synergetischen Zusammenhang stehen sollen. Das heißt, wir sollen uns wohlfühlen in den Gebäuden. Was ich gemeinsam mit der Frau Dr. Desch beim Immo Future Lab geplant habe, ist, aus alten Kulturen, aus kulturellen Entwicklungen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die uns in der heutigen Zeit helfen, Immobilien bedürfnisgerecht zu gestalten, zu designen.
Ich meine, du sprichst das Wort Wohlfühlen an. Also auch die ÖGNI verwendet das als eines der Kriterien für ein ausgezeichnetes oder zertifiziertes Gebäude. Du kennst die Branche. Wie weit ist der Wohlfühlfaktor in der Immobilienbranche schon angekommen?
Ich denke, das Bewusstsein ist jedenfalls da. Ich denke aber auch, dass das Wohlfühlen noch nicht an oberster Stelle steht. Leider, möchte ich dazu sagen. Weil ich glaube, wenn man Immobilien lebenszyklisch betrachtet, dann rutscht das Wohlfühlen automatisch ganz nach oben. Die soziale Nachhaltigkeit, wo das Wohlfühlen auch zu subsumieren ist, ist einfach eine sehr zentrale Säule im Bereich der Nachhaltigkeit. Und aus dem Grund heraus muss man es einfach berücksichtigen. Wobei ich sagen möchte, das Gebäude als solches ist ja nur ein Faktor für so quasi die Hardware für das Wohlfühlen. Das andere ist ein wichtiger, sage ich mal, weicher Faktor, das ist der Mensch. Und natürlich bedingen sich die beiden Faktoren. Das heißt, wir können durch die Gestaltung unserer Gebäude Voraussetzungen, Möglichkeiten schaffen, um soziale Interaktion zu unterstützen. Und wie wir wissen, damit wir uns wirklich wohlfühlen, damit der Mensch in seinen Grundbedürfnissen erreicht wird, brauchen wir soziale Interaktion, brauchen wir soziale Begegnung, Beziehung. Und da können natürlich die Gebäude sehr positiv in der Richtung wirken, vor allem die Quartiere in dem Zusammenhang, aber sie können auch dem entgegenwirken.
Wolfgang, du hast jetzt in deiner Antwort eigentlich sehr viele Themen, die die ÖGNI betreffen, aber für die die Delta auch steht, gestreift. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir beide ja das Ziel haben, den Mensch in den Mittelpunkt der Immobilienwirtschaft zu stellen, aber wir auch beide wissen, dass Nachhaltigkeit nur nachhaltig sein kann, wenn sie sich auch rechnet. Wie würdest du einem zukünftigen Kunden, einem Bauherrn, der euch beauftragt, den ökonomischen Aspekt dieses Wohlfühlens, der sozialen Nachhaltigkeit erläutern?
Wenn man Mieter betrachtet, die sich in einem Gebäude wohlfühlen, dann liegt es auf der Hand, dass diese Mieter länger bleiben werden. Wir wissen alle, dass lange Mietzeiten die Immobilie schonen, auch die Instandhaltungskosten minimieren. Wir wissen außerdem, dass lange Mietzeiten die Nachfrage natürlich grundsätzlich einmal erhöhen, auch wieder eine Triebfeder für die Mietpreise. Das heißt, alleine, wenn man es, da muss man noch gar nicht sehr weit und vernetzt denken, alleine wenn man es von diesen Argumenten anschaut, dann liegt es auf der Hand, dass ein Gebäude, das den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird, im Zusammenhang mit Mietdauern betrachtet, ökonomische Vorteile bringt.
Gibt es irgendwelche Studien dazu, dass man das untermauert, oder kann man einfach nur sagen, ein Haus, in dem sich der Mensch nicht wohlfühlt, ist viel schlechter vermietet als umgekehrt?
Also ich möchte jetzt einen Gedankensprung machen vom Gebäude zum Quartier. Mhm. Weil ein urbaner Lebensraum, wie es zum Beispiel ein Quartier darstellt, ist ja ein Organismus, wo ein Gebäude ja nur einen Teil darstellt. Das heißt, wenn ich in einem Gebäude wohne, dann hat natürlich das Gebäude unmittelbar und die Wohnung eine Auswirkung auf mein Wohlfühlen. Es hat aber genauso auch das Umland eine Auswirkung. Das heißt, wenn ich aus dem Gebäude rausgehe, wie ist die Freiraumgestaltung? Was habe ich für eine Infrastruktur, Nahversorgung, Dienstleistern in der Nähe? Wie schauen optisch die anderen Gebäude aus? Sind die heruntergekommen oder sind die halbwegs in einem guten Zustand? Das heißt, mein Gebäude kommuniziert quasi mit dem Quartier, mit anderen Gebäuden, und ich muss es als Organismus betrachten, um diese Antwort des Wohlfühlens wirklich ganzheitlich sozusagen beantworten zu können. Das heißt, ich fühle mich einfach wohler, wenn mein Gebäude sich selbst nicht egoistisch als isoliertes Element betrachtet, sondern wenn sich mein Gebäude als Teil wieder synergetisch mit anderen Gebäuden, mit Freiräumen zusammen in einem Quartier betrachtet.
Die ÖGNI hat sich ja jetzt intensiv auch mit neuen Technologien beschäftigt, zum Beispiel Digitalisierung, und ist bei all dieser Beschäftigung natürlich auch mit sozialer Nachhaltigkeit zu dem Schluss gekommen, es ist eigentlich nur mehr ein Quartier, eine Quartierbetrachtung, eine wirklich werthaltige Betrachtung auf Immobilien. Alle neuen Technologien, die zu neuen Geschäftsmodellen führen, wie Mobilität, Energieversorgung, Energieverwendung, Shared Office Space und, geht in diese Richtung. Also ist es jetzt eigentlich schon eine Fehlentwicklung, oder ist es noch zulässig, zu sagen, wir schauen uns ein Einzelgebäude auch noch an, ohne Betrachtung des Umfelds? Oder ist eigentlich nur mehr Quartier die richtige Zertifizierungsbetrachtung?
Also aus meiner Sicht ist es ein sowohl als auch. Ich habe ja als Gebäude, also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Gebäude besitze, habe ich ja auch eine Verantwortung für mein Gebäude im Zusammenhang mit dem Quartier. Das heißt, ich kann natürlich mein Gebäude als sage ich mal, fruchtbare Zelle in diesem Organismus sehen, die auch etwas zur Verfügung stellt fürs Quartier. Ich kann es egoistisch abschotten sozusagen und nur meine isolierte Nutzung betrachten. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es beides. Es braucht natürlich ein hochwertiges Gebäude, das aber als Teil eines Quartiers gedacht wird.
Delta steht ja für partizipative Ansätze, Planung, Bau, Errichtung, Sanierung, was auch immer. Die Partizipation, inwieweit setzt sich das in der Branche durch, vor allem im Hinblick darauf, dass ja diese Gebäude für lange, lange Zeit gebaut werden, bestehen bleiben müssen, funktionieren müssen.
Du hast völlig recht, Partizipation ist ein wichtiger Ansatz, um den Nutzerbedarf zu greifen. Man muss aber trotzdem aufpassen, dass man nicht zu spezifisch wird, weil man dann wieder unflexibel wird. Das heißt, ein modern, zukunftsorientiert gedachtes Gebäude berücksichtigt ja schon, dass vielleicht in 10, 15 Jahren andere Nutzungen an diesem Standort relevant sind oder auch nachgefragt werden von möglichen Mietern. Und um Ressourcen zu schonen, muss ich natürlich schauen, möglichst viel von der Altsubstanz erhalten zu können. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zurück zum Partizipativen. Partizipation ist gut. Allerdings muss immer der Blickwinkel draufgelegt werden, ist dieses Bedürfnis, das hier im Gebäude abgebildet wird, ein temporäres oder hat das auch, so wie unsere Immobilien ja grundsätzlich wirken, nämlich langfristig, auch eine langfristige Bedeutung. Und natürlich ist es relevant, dass Gebäude so geplant sind, dass sie insbesondere von jenen Bauteilen her, die schwer veränderbar sind, möglichst viel Spielraum bieten. Also sprich von der zum Beispiel gesamten statischen Konstruktion her, möglichst viel Spielraum bieten, nicht ausgemergelt sind von den Deckenlasten, von den Raumhöhen, von den statischen Vertikalelementen, möglichst viel Spielraum zulassen. Das ist natürlich ein modernes Planen. Kann natürlich sein, wieder, wenn man jetzt rein die Errichtung anschaut, dass das ein bisschen teurer ist, aber wenn man sich den Lebenszyklus betrachtet, dann kann sich das schon ob einem einmaligen Nutzungswechsel völlig in die Gegenseite kehren und hochpositiv werden.
Du hast zwei wichtige Stichworte jetzt angesprochen, auf der einen Seite Flexibilisierung. Etwas, das wir in unseren Zertifikaten ja sehr hoch bewerten, dass Gebäude, die flexibel sind, einfach eine längere Lebensdauer haben und daher die Umwelt natürlich den Umweltschutz unterstützen. Auf der anderen Seite das Thema der Umnutzung der neuen Technologien, von denen wir ja heute noch gar nicht wissen, wie sie in 30 Jahren ausschauen werden. Aber das Gebäude muss eigentlich das schon können, die einfach ohne größere Umbaukosten funktionsfähig einbauen zu lassen. Das Thema ist, wie kann man da einen Bauherrn unterstützen in dieser Richtung der Flexibilisierung?
Also aus meiner Sicht, indem man nicht alle Abmessungen, Schächte, abgehängte Deckenhöhen, Leitungskanäle bis aufs Letzte ausmergelt, sondern indem man hier überall ein bisschen eine Reserve mit berücksichtigt. Und diese Reserve kann dann für welche Änderung in der Technologie, im sage ich mal, digitalen zum Beispiel, datenkabelungsmäßig, raumlufttechnisch, was auch immer, einfach verwendet werden. Das heißt, ich darf nicht in bufferfrei oder in bufferlosen Dimensionen denken, sondern ich muss mir ein bisschen eine Reserve halten, so wie ein Marathonläufer. Der wird auch schauen, dass er ein bisschen eine Reserve bis, sage ich mal, knapp vor dem Ziel sich behält. Und dann wird er die besten Voraussetzungen haben, dass er einen Marathon in einer sehr guten Zeit laufen kann.
Gehen wir einen Schritt Richtung Arbeit und Digitalisierung. Es gibt ja sehr viele Experten, die sagen, Telework wird die Welt verändern. Ich meine, Telework gibt es in Wirklichkeit schon seit 20 Jahren, da haben wir die Digitalisierung nicht dafür gebraucht. Aber es wird jetzt natürlich deutlich stärker. Man merkt am Verkehrsaufkommen, der Donnerstag ist jetzt der Spitzentag und nicht mehr der Freitag, so wie früher. Man sagt also, die Arbeit kommt zu Menschen und nicht mehr der Mensch kommt zur Arbeit. Was bedeutet das jetzt generell für die Planung von Immobilien, für die Bewertung einer Lage einer Immobilie? Was habt ihr da für Erkenntnisse gewonnen?
Also monodimensionale Nutzungen sind eher passé. Es geht hier darum, möglichst Vielfältigkeit zuzulassen, damit ja, Mobilität reduziert werden kann, damit Quartiere lebendig bleiben, nicht nur in einer gewissen Zeit am Tag pulsieren und die restliche Zeit tot sind, sondern damit ich möglichst 24 Stunden lang, in welcher Form auch immer, Nutzbarkeit ermögliche, braucht es verschiedene Nutzungen, die ich berücksichtige. Und hier geht es vor allem, das sieht man auch ganz stark den Trend in Wien, um eine sinnvolle Gestaltung der Erdgeschosszonen. Das attraktiviert wesentlich Quartiere. Es geht aber auch darum, in Gebäuden schon zum Beispiel Büro- und Wohnnutzungen, die sich ja grundsätzlich gut vertragen, muss man sagen, auch mitzudenken und damit auch vielleicht in kleineren Einheiten flexibel zu bleiben, Änderungen machen zu können. Coworking Spaces, wo zum Beispiel in Quartieren einfach Menschen, die dort wohnen, sich aber zusammenfinden können zu, sage ich einmal, Arbeitseinheiten, Arbeitsorganismen. Das heißt, aus meiner Sicht, multiple Nutzungen und nicht nutzungsmäßige Monokulturen, die ja dann letztlich wieder Ghettos schaffen. Arbeitsghettos, Wohnghettos, Freizeitghettos. Das ist eigentlich mittlerweile passé. Ja.
Diese gemischte Nutzung, diese neuen Geschäftsformen, die sich daraus ergeben, siehst du da eigentlich im Rahmen der Digitalisierung neue Arbeitsmodelle, neue Berufsgruppen auf die Österreicher zukommen oder gehst du eher davon aus, dass wir mehr Freizeit haben werden? Rein persönlich musst du nicht das Delta beantworten.
Also ich glaube, dass wir als Menschen so gestrickt sind, dass wir uns entwickeln wollen. Das heißt, ich glaube, dass viele Menschen vom Grunde her gar nicht als Ziel haben, die Freizeit zu maximieren, sondern es geht ja vielmehr darum, sinnhaftes sozusagen Engagement zu finden, sinnhafte Beschäftigung. Und von dem her ist es, aus meiner Sicht, wird es einfach, sage ich einmal, darum gehen, dass Menschen in Bereichen sich sozusagen beschäftigen, wo sie auch wirklich, sage ich mal, an Sinn und an Nutzen erkennen. Und nicht, es wird nicht darum gehen, die Freizeit aufs Maximum zu entwickeln und damit die Freizeitflächen zu maximieren. Das heißt, es wird immer Arbeitsflächen, in welcher Form auch immer, geben. Ja?
Okay. Du bist ja engagiert in der IG Lebenszyklus, unter anderem. Wenn du heute ein Haus bauen würdest für dich, als Anlageobjekt, welchen Lebenszyklus würdest du annehmen für dieses Haus? Wie würdest du die Architektur darauf ansetzen? Wie lange soll das stehen?
As long as possible.
Das heißt?
Das heißt, aus meiner Sicht, ich würde genau das, was ich vorher gesagt habe, das wäre meine innerste Überzeugung, also das ist meine innerste Überzeugung und das würde ich natürlich bei meinem Haus selbst auch anwenden. Ich würde natürlich schauen, dass ich Strukturen schaffe, die möglichst beweglich sind, also sprich veränderbar sind, verschiedene Nutzungen zulassen. Und dann, wir wissen, auch wenn die verschiedenen Bücher Kennzahlen für Stahlbeton von, was weiß ich, 75, 100 Jahren ausweisen, wir wissen, dass es eigentlich viel länger halten. Würde, wenn man Nutzungen dafür findet, für das Gebäude. Wir sehen es an den Gründerzeithäusern, die im 19. Jahrhundert gemacht worden sind, die nicht diese, sage ich mal, technologische Qualität haben konnten, zu der wir jetzt in der Lage sind und die seit 150 Jahren perfekt genutzt werden und bestens funktionieren.
Also du stimmst auch an, wir übrigens auch, dass die Idee des Gründerzeithauses, der Gedanke dahinter, ein Bild seiner Kultur aus der damaligen Zeit zu schaffen, in die jetzige Zeit transportiert werden kann. Man braucht ja keine dicken Engel mit Posaunen, sondern vielleicht eine Architektur, die unserer Zeit entspricht.
Genau, richtig. Ja.
Wir haben gerade in der ÖGN eine sehr intensive Diskussion zum Thema Barrierefreiheit gehabt. Wie siehst du dieses Thema, vor allem im Hinblick darauf, dass wir versuchen, gerade im Wohnbereich immer länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben, immer weniger die Gemeinschaft auszunutzen in Form von Pflegeheimen oder sonstiges. Es gibt auch Bestrebungen, dass die arbeitsfähigen Menschen länger arbeiten, also man kommt auch in höherem Alter noch ins Büro. Was hat das da für Auswirkungen? Barrierefreiheit, altersgerechtes Wohnen und Arbeiten?
Also das schließt jetzt gut an deiner vorherigen Frage, weil es natürlich auch beim Einfamilienhaus schon beginnt. Wenn ich langfristig denke, dann denke ich ja auch, dass ich in dem Haus auch alt werden möchte. Und dann muss ich die Barrierefreiheit so oder so einfach mit berücksichtigen und mitdenken. Das heißt, unser Zugang als Delta ist generell, dass Gebäude barrierefrei sein sollten. Muss man ganz klar sagen. Es muss nicht hundertprozentige Behindertengerechtheit in jedem Eck gegeben sein, aber Barrierefreiheit, so dass ich als Mensch, der sie im Gehen nicht mehr so leicht tut, mit Stiegen ein Problem hat zum Beispiel, das ist klar, der sich ein bisschen rieren können will im Badezimmer zum Beispiel oder im WC, das ist auch klar und dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, und wir wissen eins, dass auch jüngere Menschen, so wie du oder ich, es sehr schätzen, wenn das nicht alles so eng ist und wenn Türbreiten vielleicht ein bisschen größer sind. Das heißt, das ist ja etwas, was uns eigentlich allen zugutekommt, auch den Jungen. Aber die Entwicklung geht einfach sehr stark aus meiner Sicht in diese Richtung. Das ist das, wie ich vorher gesagt habe, nicht alles ausmergeln aufs Letzte, sondern so zu bauen, dass man einfach ein bisschen einen räumlichen Spielraum hat bei Öffnungen, bei Nebenräumen im Sanitärbereich und so weiter. Und dann ist es kein Problem, ein Gebäude auch im Alter zu nutzen. Und ein Gebäude auch, wenn man sich im Gehen zum Beispiel nicht mehr so leicht tut oder wenn man vielleicht auch Probleme hat mit dem Sehen und so weiter, ein Gebäude einfach gut nutzen zu können. Aber wenn ich überall im Split-Level-Prinzip, damit ich von der Küche ins Wohnzimmer komme, 5 Stufen gehen muss und damit ich dann vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer komme, ein Geschoss aufgehen muss, das ist natürlich nicht wirklich altersgerecht. Das muss uns bewusst sein. Und dann wird im Nachhinein wird dann mit sehr großem Aufwand werden dann Stiegenlifte eingebaut und was weiß ich was nicht noch alles. Und dort beginnt nämlich dann die Lebenszyklusbetrachtung, weil das ist dann wirklich teuer.
Lieber Wolfgang, in vielen Diskussionen gibt es ja Kritiker der Nachhaltigkeit, die sagen, das ist alles ein Blödsinn, es kostet in Wirklichkeit nur Geld und bringt nichts. Leider hört man auch ab und zu Lokalpolitiker, die solche Äußerungen von sich geben. Wie siehst du das Thema?
Also gleich mal vorweg, ich bin überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit rechnet. Wenn wir einen Maßstab anlegen, der, sage ich mal, nicht nur ans Morgen, sondern auch ans Übermorgen denkt, der Anführungszeichen. Aber ich möchte schon ein bisschen einen Idealismus auch einfließen lassen. Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht nicht nur ein Thema der Ökonomie, sondern eigentlich ist es eine Verantwortung. Eine Verantwortung, die jeder Mensch in der Immobilienwirtschaft, der hier als Gestalter tätig sein kann, darf, wahrzunehmen hat. Das heißt, wir haben einfach eine Verantwortung zukünftigen Generationen gegenüber. Die Immobilienwirtschaft, das wissen wir, ist nicht nur ein sehr großer Ressourcenverbrauch, auch ein großer Abfallbringer. Und wir müssen hier Nachhaltigkeitsdimensionen ansetzen, die im Überlebenszyklus sich sage ich mal, die meisten davon, also die rechnen, aber auch die wenigen, die sich nicht rechnen, sind einfach eine Verpflichtung, damit wir langfristig diesen Planeten vernünftig bewohnen können. Deswegen stellt sich für mich persönlich nicht die Frage, muss sich Nachhaltigkeit rechnen oder nicht, sondern es geht gar nicht ohne Nachhaltigkeit.
Sehr geehrte Damen und Herren, das war unser erster Beitrag unserer Podcast-Serie Blickpunkt. Zu Gast war Diplom-Ingenieur Wolfgang Gajatischnik von Delta. Wolfgang, herzlichen Dank für deinen wertvollen Beitrag.
Dankeschön ebenfalls.
Die Podcast-Serie wird fortgesetzt. Der nächste Diskussionspartner ist Herr Diplom-Ingenieur Gerald Beck von UBM. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.